Wie gehen wir in unserem Unternehmen mit Gewinnen um und wie denken wir Eigentum? Wem gehört das Unternehmen heute und in Zukunft? Wer profitiert im Erfolgsfall wie stark und kann unser Unternehmen jemals zum Spekulationsgut am Kapitalmarkt gemacht werden? Welche Werte liegen unserem Handeln in all diesen Bereichen eigentlich zugrunde? Das sind große Fragen, die an der DNA der Organisation rühren, zu denen es aber früher oder später Antworten braucht. In dieser Episode spreche ich, Benedikt, einer der Kurswechsler, mit Achim Hensen, Gründer der Purpose Stiftung und Purpose Ventures, über Unternehmen, die sich selbst gehören und ein neues Eigentumsverständnis. Achim war selbst als Organisationsentwickler und Berater bei Next Practice tätig, hat dann den Transformationsprozess eines Online-Portals Traumferienwohnungen erfolgreich begleitet und hatte in dem Augenblick seinen Aha-Moment, als das Unternehmen mehrheitlich verkauft wurde, denn das hat viel verändert. Dann gründete er 2015 mit anderen UnternehmerInnen Purpose und hilft seitdem Unternehmen durch Verantwortungseigentum dauerhaft unabhängig und sinnorientiert zu bleiben. Mit dem Ziel einer Wirtschaft, die Menschen und Gesellschaft dient und Unternehmen, die Mitarbeitende, KundInnen und sinnvolle Produkte in den Mittelpunkt stellen. Du erfährst in dieser Episode mehr über die Entstehungsgeschichte von Purpose, über die zwei Prinzipien Sinnorientierung und Selbststeuerung, zu denen sich die Unternehmen in Verantwortungseigentum verpflichten. Darüber, dass die Idee gar nicht neu ist, sprechen wir und vom ersten Unternehmen bereits vor 120 Jahren umgesetzt wurde. Wir sprechen über die drei Problemfelder, die Achim und sein Team ausgemacht haben und wie sie Unternehmen bei der Umsetzung von Verantwortungseigentum unterstützen. In diesem Sinne viel Spaß beim Reinhören und los geht's.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Jo, moin und herzlich willkommen hier beim Kurswechsel Podcast. Achim, schön, dass du da bist.
Ich grüße dich, schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gut. Wir hatten ja ein Vorgespräch, ist auch schon wieder ein Monat oder zwei her, also aber wir hatten ja so ein paar Notizen aufgeschrieben und üblicherweise beginnen wir hier diesen Podcast mit der Frage so, wer bist du, was machst du? Vielleicht startest du einfach mal und erzählst ein bisschen von dir.
Du meinst mit so einer ganz einfachen Frage wie, wer bist du, startet jemand direkt da?
Genau.
Okay. Und wie, jetzt ist natürlich die Frage, wie lange willst du, dass ich erzähle, wer ich bin und probiere einen kleinen Ausschnitt zu geben?
Ja, das Coole ist ja, du bist ja jetzt an einem gewissen Punkt angekommen, aber du hast ja auch wichtige Stationen vorher gehabt und damit unsere HörerInnen auch das verstehen, was du alles mitbringst hier in dieses Gespräch, kannst du einfach starten,
Ja, cool.
wo du möchtest.
Also ich bin hier heute in der Rolle als Gründer der Purpose Stiftung und Purpose Ventures. Und die Stationen, die mich da hingebracht haben, erzähle ich gerne ein bisschen. Ich bin als erstes mal in Bremen geboren und groß geworden und habe dann Wirtschaftspsychologie studiert und mich relativ lange nach dem Studium dann mit Dingen wie Unternehmenskultur, Organisationsentwicklung auseinandergesetzt. Erst in einer Beratung, die sich auf unter anderem auf Unternehmenskultur oder beziehungsweise Kulturanalysen spezialisiert hat, und ich das Privileg hatte, in viele, viele Unternehmen auch international reingucken zu können und mit vielen Menschen über ihre eigenen Kulturen zu sprechen, darüber, was sie an ihren Kulturen, in denen sie sich so bewegen, in den Unternehmenskulturen als positiv wahrnehmen, was auch nicht, was sie als hilfreich empfinden. Und das war für mich total cool, weil es ja, weil ich ganz verschiedene Unternehmen, Menschen in ganz verschiedenen Unternehmen und Kontexten kennengelernt habe, wie sie eigentlich über ihre Organisationen und ihre Umfelder gesprochen haben. Das habe ich sehr genossen, das habe ich 3 Jahre gemacht. Die Firma heißt Next Practice und da war ich knapp 3 Jahre, glaube ich, und bin dann danach zu Traumferienwohnungen gegangen. Damals war Traumferienwohnungen, waren 30 Mitarbeiter und wie der Name schon sagt, ist eine Online-Plattform für Ferienwohnungen, die damals viel Wachstum vorhatten und ich bin dazu gekommen, um dabei zu helfen. Habe da verschiedenste Rollen gemacht von Produktmanagement über verschiedene andere Rollen und dann vor allen Dingen die Organisationsentwicklung übernommen und gemacht. Und uns die Frage stellt, wie können wir eigentlich im Wachstum Potenziale erhalten und Agilität behalten, Dynamik erhalten, auf Potenzialentfaltung setzen, und haben uns da sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie man Zusammenarbeit passend für die jeweiligen Vorstellungen und Wertschöpfung denken kann. Und das war eine sehr schöne und eine sehr intensive Zeit. Und ich war in dem Unternehmen, bis es 130 Mitarbeiter etwa groß war. Und dann wurde das Unternehmen irgendwann mehrheitlich von Axel Springer übernommen, beziehungsweise von der Leisure Group, und dann später weiterverkauft nach Indien zu einem Unternehmen, was Oyo heißt, und eines der größten Hotelketten ist der Welt. Und ich habe viel, in dem Kontext wurde ich relativ stark mit dem Thema Unternehmenseigentum konfrontiert durch die Auseinandersetzung damit und diesem Ereignis da. Und ich habe da entschieden, dass ich mich damit auseinandersetzen möchte, wie können eigentlich, ich würde mal sagen, potenzialentfaltende, gesunde, sinnorientierte Eigentumsformen aussehen. Und das war mein Anlass, Purpose zu gründen damals. Und was sich für mich durchzieht, ist, ich merke, dass ein Anliegen von mir ist, mich da einzusetzen, wo man dazu beitragen kann, dass Menschen in ihr Potenzial kommen, dass Organisationen in ihr Potenzial kommen, weil was mich tatsächlich sehr, sehr begeistert, ist die Frage der Zusammenarbeit von Menschen. Ich glaube, das macht, das, was wir miteinander können, nämlich zusammenarbeiten, dass uns das tief, also dass das was tief Menschliches ist und dass uns das sehr besonders macht als Menschen. Und ich glaube aber, dass wir ganz viele Dinge erfunden haben, die Zusammenarbeit nicht unbedingt fördern, sondern Zusammenarbeit eher schwieriger machen. Und ich finde es super cool, gemeinsam darüber nachzudenken und Kontexte zu gestalten, in denen Menschen wirklich sinnhaft zusammenarbeiten können und geile Dinge ins Leben bringen können. Und sei das jetzt Organisationsstrukturen oder sei das Eigentumsstrukturen oder Finanzierungsstrukturen, all das hat ja einen riesen Einfluss darauf, wie wir zusammenarbeiten, und das gemeinsam anzupacken und so zu verändern, dass es sinnhaft ist, macht mir viel Freude. Und genau, das war ein sehr, sehr schneller Abriss darüber, was mich so dahin gebracht hat, wo ich heute bin.
Ja, danke. Also das Schöne daran ist aus meiner Sicht, dass du so viele Sachen zusammenbringst. Also die Ähnlichkeit auch mit Organisationsentwicklung oder die Erfahrungen, die du da drin gesammelt hast, und auch eben dadurch, dass du bei Traumferienwohnungen diesen großen Wachstumsschritt oder Prozess mitgemacht hast, hast du ja auch ganz praktisch, also nicht sozusagen nur aus der Beraterbegleitungsbrille, diese Sachen erfahren, sondern irgendwie am eigenen Leib erfahren, was bedeutet eigentlich wachsen von 30 auf 130 Leute, aber was bedeutet das auch, wenn die Firma, in die man sein Herzblut steckt, verkauft wird zu größten Anteilen, und was hat das dann für Konsequenzen, und du hast ja dann auch entschlossen, okay, dieses Problem oder diese Herausforderung, die dadurch entsteht, die willst du nochmal anders angehen, ne? Also du hast sozusagen auch gleich was daraus gemacht eigentlich, was du erfahren hast.
Ja, ich würde noch einen ganz kleinen Schritt vorher anfangen. Ich hatte schon den Eindruck, auch vor dem Verkauf, wo ich dann sehr direkt mit dem Thema Eigentum konfrontiert war, habe ich schon vorher auch gemerkt, in der Entwicklung dieses Unternehmens und der Organisation sind immer mal wieder so Spannungen aufgegangen, wo ich mich gefragt habe, wo kommen die jetzt eigentlich her? Und wo, also eher so ein Gefühl von Inkohärenz oder so ein, hey, geht hier nicht noch mehr? Also kann man, irgendwas hindert uns noch daran, so richtig ins Potenzial zu kommen, und irgendwo gibt es noch Spannungen, die ich mir nicht so richtig erklären konnte. Und dann habe ich schon damals auch sozusagen relativ naiv einfach in die Bücher geguckt, von denen ich viel halte, habe mir so die angeguckt, was schreiben so die Soziokraten, was schreibt der liebe Freddy Laloux, und habe mich einfach gefragt, hey, machen die sich auch Gedanken über Eigentum? Weil die haben ja alle sehr, sehr coole Sachen geschrieben über Pioniere der anderen Art der Organisation in der Zusammenarbeit, aber haben die sich eigentlich auch darüber Gedanken gemacht, wie das mit dem Eigentum ist? Und das Spannende ist, dass die alle tatsächlich das getan haben. Also die ganz frühen Soziokraten schreiben schon darüber, wie Formen des Eigentums vielleicht auch anders gedacht werden müssen, reden auch schon über Stiftungskonstruktionen. Und auch der liebe Freddy Laloux in seinem Reinventing Organization schreibt darüber, dass es eine, er nennt das schwierige Beziehung zwischen, wie er das nennt, seinen Teal-Organisationen und dem klassischen heute herrschenden Unternehmenseigentum gibt. Und das Problem war, die schreiben zwar alle darüber, aber es hat niemand so richtig eine Lösung angeboten oder auch wirklich tiefer beschrieben, wie man es eventuell auch anders machen kann. Also da, wo es wahnsinnig viele Beispiele offensichtlich dafür gibt, wie Menschen Zusammenarbeit passend oder anders denken, gab es für mich damals nicht so wahnsinnig anfassbar Beispiele dafür, wie man Eigentum auch anders denken kann, Unternehmenseigentum. Und auch die Frage, was heißt das denn überhaupt genau? Und das war so mein erster Kontaktpunkt zum Thema Eigentum, Unternehmenseigentum. Und so richtig gemerkt und auch emotional gespürt, was das bedeutet, habe ich dann tatsächlich in dem Moment, als das Unternehmen damals verkauft wurde. Und jetzt mal weg davon, das irgendwie zu bewerten zu wollen in einem moralischen Sinne, habe ich einfach gemerkt, dass etwas für mich ganz persönlich nicht zusammengepasst hat. Wir haben in dieser Bemühung, vieles von New Work-Strukturen, wie man es heute bezeichnen würde, umzusetzen, haben wir halt immer wieder über Themen wie Sinnorientierung, Eigenverantwortung, Selbstständigkeit gesprochen. Und wenn dann natürlich jemand reinkommt und einfach Kohle auf den Tisch legt und dafür Macht bekommt, dann ist das erstmal, war das für mich einfach nicht so richtig kohärent. Und ich habe dann schon gemerkt, dass das die Richtung, die das dann genommen hat, einfach keine war, die, wo ich für mich zu beitragen wollte und auch das Gefühl hatte, dass ist nichts, wo ich weiter dran dann teilhaben sein will.
Das heißt, wenn du sagst, jemand hat Geld und dann kriegt er Macht dafür, weil er Geld auf den Tisch legt, jetzt kann ich mir vorstellen, dass der Investor, der damals sozusagen eine Ferienwohnung übernommen hat und es lief ja gut, eigentlich jetzt gar nicht sagen wollte, hier mit Macht im Sinne von, ihr macht das jetzt alles anders und so wie ich es will, sondern er wollte ja wahrscheinlich, dass es genauso gut weitergeht wie bisher, aber er hat halt die Möglichkeit, Profite davon sozusagen abzuschöpfen. Ist das der Punkt oder ist alleine die Möglichkeit, dass er Macht ausüben könnte, dass er alles weiterverkaufen könnte oder dass er der Eigentümer ist, ist das schon der Punkt, der dich da gestört hat?
Doch, ich glaube, also mich gestört ist ja, ich glaube einfach, dass es eine Inkohärenz gibt und ich erkläre dir vielleicht mal an einem anderen Beispiel. Also mein lieber Mitgründer Armin erzählte mal ganz gerne die Geschichte, wie das in seinem Unternehmen war. Bevor wir Purpose gegründet haben, das ist ein Unternehmen, was gesunde Nahrungsmittel für Kinder herstellt. Und er ist immer durch sein Unternehmen gelaufen und hat zu seinen MitarbeiterInnen gesagt, hey, wir machen das hier doch alle zusammen für einen Sinn. Wir arbeiten ja für die Unternehmensidee. Und das ist das Hauptziel hier. Und das hat er auch genau so gemeint. Und er war Eigentümer dieses Unternehmens. Und dann hat irgendwann eine Mitarbeiterin zu ihm gesagt, Herr Armin, das ist ja schön, dass du das immer sagst, dass wir hier zusammen für eine Unternehmensidee arbeiten. Aber wenn ich mir das jetzt mal genau angucke und das juristisch beurteile, dann stimmt es doch eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es doch so, dass du zu jeder Zeit das, was wir hier tun, den Wert, den wir hier zusammen erschaffen, nehmen könntest und versilbern könntest und es quasi zu deinem Privatvermögen machen könntest, weil du mit diesem Unternehmen eigentlich machen kannst, was du willst. Und ist das dann nicht eigentlich juristisch so, dass wir nicht eigentlich gerade alle für eine Unternehmensidee arbeiten, sondern eigentlich für dein Privatvermögen? So, und dann wollte der eigentlich sagen, nee, Moment mal, also jetzt erkläre ich dir das mal, weil wir arbeiten hier zusammen für eine Idee. Und hat er aber gemerkt, dass es sozusagen die Struktur, in der sie damals waren, nämlich eine ganz normale GmbH, tatsächlich genau richtig, also es stimmt einfach, was die Mitarbeiterin gesagt hat, dass er theoretisch jederzeit die Möglichkeit hat, dass sozusagen zu seinem, dass es eher Vermögenseigentum ist. Und das wollte er aber gar nicht. Das heißt, er hat plötzlich die Rechtsform, das Rechtskleid, ein Unternehmensbild erzeugt, was gar nicht kohärent war mit dem, was er machen wollte. Und ich will das jetzt gar nicht sozusagen zu sehr auf die Situation bei Traumferienwohnungen beziehen. Was ich mehr sagen will, ist, wenn ich sage, die Unternehmensidee steht im Mittelpunkt. Und wenn ich sage, Selbstbestimmung spielt eine große Rolle für gute Entscheidungen, dann brauche ich ein Rechtskleid, was das auch widerspiegelt. Weil du hast eben gefragt, macht es schon einen Unterschied, dass die theoretische Macht da ist, damit zu tun, was ich will? Ja, macht es aus meiner Sicht absolut. Weil ich glaube, dass dieses Rechtskleid plötzlich zu einer Realität wird, die manchmal gar nicht dem entspricht, was der Unternehmer eigentlich will, oder die Gruppe von Menschen, die da zusammen für etwas arbeiten. Und Im Kern steht aber, und ich glaube, das ist jetzt das, worum es eigentlich geht. Ich glaube, im Kern geht es um die Frage, was glaubst du, was ein Unternehmen ist? So, und je nachdem, was du antwortest, wenn ich dich frage, was ist eigentlich ein Unternehmen, kann ein Rechtskleid jetzt gut für diese Art des Unternehmens sein oder kann es nicht so gut sein? Das ist, glaube ich, nichts Objektives. Ich würde jetzt nicht sagen, jeder muss folgende Form des Unternehmenseigentums haben, sondern das ist total abhängig davon, was du als Gestalter sagst, was ein Unternehmen für dich ist. Mhm. Was würdest du antworten, wenn ich dich das frage, was ein Unternehmen ist?
Ich würde sagen, ein Unternehmen hat den Sinn und Zweck für andere, also sozusagen, wo Menschen zusammen für andere Menschen tätig sind und irgendwelche Lösungen schaffen oder Produkte anbieten, die sozusagen einen Mehrwert bieten für die Menschen. Ja. Und gesellschaftlich, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir gerade in einer Umbruchszeit sind, wo wir merken, okay, es braucht auf jeden Fall das Thema also sozusagen Organisationen, die responsiv sind, die auf die Schnelllebigkeit der Dynamik des Marktes antworten können. Aber andererseits braucht es auch Organisationen, die eine Antwort haben auf das Thema Nachhaltigkeit, auf die Frage, was ist auf der ökologischen und sozialen Seite sozusagen los und was können wir jetzt dafür tun, auch also sozusagen Antwort geben. Also würde ich sagen, nicht nur für die Kunden coole Sachen machen und hilfreiche Lösungen schaffen in einer coolen Zusammenarbeit, sondern auch noch, wie können eigentlich die Produkte auch noch cool sein für die nächsten 3, 4, 5 Generationen, also im Sinne von nicht schädlich für die. Ne? Also,
weil, das nicht währenddessen die Welt kaputt machen, während man ein cooles Produkt
entwickelt.
Ja. Das wäre cool, ja. Ja, kann ich mich ganz gut mit anschließen. Ich würde darauf selber antworten. Für mich ist ein Unternehmen vor allem erstmal eine Gruppe von Menschen, die zusammen an einer Idee arbeitet. Also es ist immer irgendwie so ein Sozialzusammenhang, ein sozialer Organismus, der einer Idee erstmal dient. Und ich finde, also da ist für mich schon der Punkt, wo ich sage, okay, krass, wenn ich das ernst meine und sage, ein Unternehmen ist eigentlich eine Gruppe von Menschen, die für eine Idee arbeitet, wie kann ich denn im nächsten Moment hingehen und sagen, ich packe auf diese Gruppe von Menschen eine Eigentumsvorstellung, die das eigentlich zu einem Vermögenseigentum von mir macht. Das tut etwas mit dieser Vorstellung von Unternehmen, was ich glaube, was gar nicht dem entspricht, was ich möchte, womit ich nicht sagen will, dass nicht Menschen davon gut leben sollen können, gut Wert für sich aufbauen sollen, etc. Das ist gar nicht, das will ich damit gar nicht sagen. Leute, die sozusagen viel in so einem Unternehmen tun und arbeiten, die sollen auch gut verdienen können und gut auch teilhaben können an diesen Früchten, die da erarbeitet werden. Aber immer in einem Verhältnis von, eigentlich ist es erstmal eine Gruppe von Menschen, die für eine Idee arbeitet, meiner Meinung nach.
Also, ihr habt ja sowohl auf der Webseite purpose-economy.org als auch so in verschiedenen Artikeln, die gerade über euch geschrieben werden. Ihr wart schon sozusagen in allen größeren Zeitungen Deutschlands, weil gerade diese Thematik auch auf Bundesebene diskutiert wird, braucht es da eine neue Eigentumsform, die ermöglicht diese Umsetzung von, wie können wir eigentlich verantwortlich Eigentum mit Eigentum umgehen in Zukunft in Organisationen, dass da eine neue Rechtsform, gerade Startups, das erleichtern soll. Da seid ihr ja so auf dem Weg, aber nochmal, bevor wir dahin gucken, es gibt so, ihr sagt, der langfristige Sinn und die nachhaltige und nachhaltige Entscheidungen wollen wir über kurzfristige Profitmaximierung stellen. Und ihr sagt zum Beispiel, der Eingangstitel lautet bei eurer Seite hier, eine neue Wirtschaft ist möglich. We are enabling its pioneers. Also wir bestärken, ermöglichen es den Pionieren, die dafür losgehen wollen. Mhm. Jetzt hast du gesagt, ihr denkt schon Unternehmen anders, also nicht so als nur Profitmaximierungsort oder als Eigentum.
Ja, ist schon Eigentum, ne? Das ist ganz wichtig. Also es gibt sehr klare Eigentümer in diesen Unternehmen. Also wir können gleich auch nochmal ganz kurz, können auch konkret in das Konzept reingucken, aber also es ist schon ganz klar, es ist nur eine andere Qualität von Eigentum. Und was mir auch noch, kurz, wenn ich unterbrechen darf, wichtig ist zu sagen, wir denken Unternehmen und Eigentum auf eine bestimmte Art und Weise, aber nicht sozusagen, wir machen das ganz neu. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die das so tun, die das schon sehr lange so tun und die das komplett auch so leben. Die Frage ist, wie einfach ist es, diese Art des Unternehmertums und des dann auch der Qualität des Eigentums heute umzusetzen? Und da sagen wir, da braucht es eigentlich einfachere Lösungen. Wir sagen nicht, übrigens, ihr macht das heute alle falsch, es braucht eine neue Art, sondern es gibt ganz viele, die das so tun. Es muss nur einfacher werden. Und, aber sorry, du wolltest eigentlich hinleiten.
Nee, alles gut. Dann nimm uns doch mal mit und sag nochmal, wie seid ihr zu dem gekommen, was ihr heute tut? Und was heißt das jetzt eigentlich genau? Also dieses Konzept von Eigentum, anders denken und anders gestalten. Und vielleicht kannst du noch mal sagen, welche Prinzipien wirken da eigentlich?
Wir sind ja dazu gekommen, das heute zu tun, was wir tun, indem wir uns auf die Suche begeben haben und uns gefragt haben, gibt es eigentlich, so wie es Pioniere der Zusammenarbeit und Pioniere von New Work etc. gibt, gibt es eigentlich auch Pioniere des sinnorientierten Eigentums oder des gesunden Eigentums, wie auch immer man das nennen will. Und wir haben ganz viele Unternehmen gefunden, die uns unfassbar inspiriert haben. Und dann haben wir uns eher gefragt, was machen diese Unternehmen eigentlich alle anders in der Art und Weise, wie sie ihr Unternehmenseigentum strukturiert haben. Also wir haben Unternehmen wie Bosch gefunden, wo Robert Bosch unfassbar inspirierende Gedanken dazu hatte, wie er dieses Unternehmen strukturieren wollte. Wir haben Unternehmen wie Carl Zeiss gefunden, aber auch Alnatura und viele, viele andere. Und da sind wir in der Auseinandersetzung mit diesen Pionieren, die ja teilweise das vor 130 Jahren angefangen haben, über solche Themen nachzudenken. Also wenn wir sagen, neue und andere Formen des Eigentums, dann muss man sich mal kurz klar machen, über was für Lösungen wir da schon reden und was für Pioniere es schon sehr, sehr früh gab. Und das, was diese Unternehmen alle auf die eine oder andere Art und Weise umgesetzt haben, sind eigentlich zwei Prinzipien. Das eine ist das Prinzip der Selbstbestimmung. Die haben nämlich dafür gesorgt, dass das Steuerrad des Unternehmens, also die Macht des Unternehmens, immer mit bei Menschen liegt, die mit dem Unternehmen nah verbunden sind. Und dass dieses Steuerrad nicht auf die klassische Art und Weise käuflich ist, also derjenige, der am meisten Geld auf den Tisch legt, bekommt die Kontrolle über das Unternehmen oder automatisch vererbt wird, sondern dass sie dafür gesorgt haben, dass immer die Menschen, die im Unternehmen tätig und aktiv sind, nah mit dem Unternehmen verbunden sind, auch diejenigen sind, die die formelle Kontrolle haben. Also wenn wir über Eigentumsrechte reden, die Stimmrechte haben über dieses Unternehmen. So, und das zweite Spannende ist, dass das zweite Prinzip ist das Sinnprinzip. Die haben nämlich auch wieder auf die eine oder andere Art und Weise alle sichergestellt, dass die Gewinne des Unternehmens vor allen Dingen dafür da sind, dem Unternehmenszweck zu dienen. Also reinvestiert werden in die Unternehmensidee. Und wenn sie so viel haben, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin mit dem ganzen Reinvestieren und in die Unternehmensidee investieren, dann haben sie dafür gesorgt, dass sie es auch noch spenden können an gemeinnützige Organisationen. Aber vor allen Dingen erstmal zu sagen, die Gewinne bleiben im Unternehmen. Das ist das Benzin, was die Unternehmensidee dient. Gewinne sind super wichtig, aber eben als Mittel zum Zweck und nicht als eigentlicher Zweck der Unternehmung. So, und jetzt haben wir uns das angeguckt und haben gemerkt, krass, die haben nicht so einen Werte-Workshop gemacht und haben das irgendwie im Eingangsbereich an die Tür geschrieben, sondern die haben das in ihrer Eigentumsstruktur verankert, diese zwei Prinzipien. Und dann haben sie noch was richtig Geiles gemacht. Sie haben das nämlich so verankert, dass sie das nicht einfach so wieder rausschmeißen können. Dass sie nicht, wenn sie eine Nacht schlecht geschlafen haben oder wenn ihnen jemand gesagt hat, hey, ich gebe dir so und so viel für das Unternehmen, dass sie das dann nicht einfach wieder rausschmeißen können. Sie haben also diese zwei Prinzipien verstetigt und verewigt. Und das erzeugt natürlich ein irres Vertrauen und eine irre Struktur, in der Menschen sich einbringen wollen. Und was sie dann, also das haben die über ganz unterschiedliche Strukturen gemacht, über Stiftungskonstruktionen, Doppelstiftungskonstruktionen, ganz verschiedene Wege, wie sie das gemacht haben. Aber sie haben es eben alle rechtlich bindend umgesetzt. Und dann entsteht sozusagen ein Unternehmen, was, man könnte sagen, sich selbst gehört und was immer treuhänderisch von denen geführt wird, die gerade die Besten und Geeignetsten sind, dieses Unternehmen in die Zukunft zu führen. So, und uns hat das einfach total inspiriert und gemerkt, krass, das ist ja, in einer Welt, in der viele Menschen sich gerne einbringen wollen mit ihrem Potenzial in Unternehmen, die einer die Idee, die oder sinnorientiert sind, ist das eigentlich eine total schöne Form des Unternehmertums und des Eigentums. Und dann haben wir uns gefragt, warum aber, wenn es sowas gibt, warum gibt es denn nicht mehr davon? Also warum, ich zum Beispiel, ich habe selber Wirtschaftspsychologie studiert, ich hatte ganz viele BWL-Kurse. Warum habe ich nicht viel früher schon von so einer Strukturierung gehört? Warum ist das nicht präsenter in der Diskussion? Und warum gibt es nicht mehr davon? Und wir sind eigentlich auf drei, in der Analyse dann auf drei Punkte gekommen. Das erste ist, es fehlt tatsächlich einfach das Wissen darüber, Bildung, Forschung, Bücher, Veranstaltungen, Presse für solche Art des Unternehmertums oder Eigentums. Das zweite, es ist richtig schwer, das umzusetzen. Also Bosch hat irgendwie 20 Jahre 40 Anwälte beschäftigt, um zu ihren Eigentumsstrukturen zu kommen. Das kannst du ja jetzt keinem Startup erzählen, dass sie das mal machen sollen. Das heißt, es braucht wirklich ganz einfache Lösungen, um das umzusetzen. Und das Dritte ist, dass es natürlich auch passendes Kapital braucht. Also wenn ich so eine Form des Eigentums umsetze, brauche ich und will ich natürlich immer noch auch Investoren haben, die mich dabei unterstützen, das Unternehmen aufzubauen. Und es muss eine bestimmte Art der Strukturierung geben, die es das ermöglicht, dass ich immer noch natürlich Kapital aufnehmen kann und auch Renditen zahlen kann, aber eben auf eine Art und Weise, dass sichergestellt ist, dass irgendwann, wenn diese Kapitalkosten getragen sind, die Gewinne wieder der Unternehmensidee dienen und nicht plötzlich die Realisierung der Gewinne verkoppelt ist mit Übernahme von Macht und es dann darauf ausgesteuert wird. Genau, und das in diesen drei Bereichen sind wir mit der Purpose Stiftung und mit Purpose Ventures und Purpose Evergreen Capital und den anderen Organisationen, die sich so unter der Purpose Gruppe verbinden, sind wir heute aktiv und probieren genau in diesen Bereichen Lösungen anzubieten und das weiterzuentwickeln und haben da ganz gute Schritte gegangen in den letzten Jahren.
Okay, also viele Informationen auf einmal. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Nee, aber es ist ganz gut, da auf die Prinzipien nochmal zu gucken. Also du hast gesagt, einerseits darf sozusagen dieses Unternehmen als Eigentum nicht persönlich vereinnahmt werden, also nicht verkauft werden. Jo, das ist mein Unternehmen, ich verkaufe, ich mache sozusagen die Exit-Strategie, nachdem mein Unternehmen auf einmal 2 Millionen Euro wert ist und jetzt also hole ich mein Geld sozusagen daraus und es gehört jetzt jemand anderem. Es sind aber immer noch dieselben Menschen, die du auch gesagt hast, die verfolgen immer noch sozusagen ein Ziel und sind da ja drinne. Ja. Und da ist der Unterschied, also es ist sozusagen gesichert über rechtliche Schritte, dass es nicht verkauft werden darf und es wird auch gesichert, dass es niemals verkauft werden darf. Also diese Purpose-Stiftung hält dann sozusagen, jetzt sind wir schon in der Umsetzung, also hält dann 1%, wenn ich es richtig verstanden habe, und sichert durch ein Veto für immer, dass es nicht verkauft werden darf.
Ja, lass uns mal ganz, bevor wir in die Lösung gehen, weil es gibt tatsächlich verschiedenste Arten und Weisen, diese Prinzipien oder diese Unternehmensform umzusetzen. Und du hast jetzt abgespielt schon auf eine konkrete Lösung, die wir ermöglichen. Aber ich glaube, wichtiger ist nochmal ganz kurz bei diesen Prinzipien zu bleiben und zu sagen, was heißt das konkret? Und da ist es tatsächlich so, ich glaube, der erste geistige Schritt, den man gehen muss, um das so richtig zu verstehen, und das ist auch einer, mit dem wir uns am Anfang beschäftigt haben, ist, sich mal kurz die Frage zu stellen, was heißt Eigentum denn eigentlich? Und wenn ich sage, wir möchten Eigentum passend gestalten, dann muss man Eigentum auch einmal in seine Bestandteile zerlegen. Und das Spannende an Eigentum ist, dass es erstmal relativ egal ist, über was ich rede. Eigentum hat immer die gleichen Rechte in sich. Und oft nehmen wir einfach diese Rechte des Eigentums, bündeln die und sprechen als Bündel über diese Eigentumsrechte. Also ich gebe dir Eigentum an deiner Firma und dafür gebe ich dir einen Anteil und dafür kriegst du all die Eigentumsrechte. Und diese Rechte sind die folgenden. Es geht immer darum, wer hat das Fruchtziehungsrecht, heißt das. Also wer hat die Möglichkeit, Gewinne zu kriegen. Das zweite ist das Kontrollrecht. Also wer hat Stimmrechte. Und das dritte ist das Recht dazu, ein Unternehmen zu zerstören oder zu vererben. So. Und das Spannende ist, dass man oft über Eigentum als Bündel dieser Rechte redet. Man kann das aber auch differenziert betrachten. Und das ist eigentlich das, was diese Pioniere gemacht haben. Die haben das differenziert betrachtet und haben gesagt, wer sollte denn Kontrolle über ein Unternehmen haben? Das sollte doch derjenige oder diejenige sein, die besten Treuhänder für die Idee sind und sich damit beschäftigen, wie die Unternehmensidee weitergetragen werden kann. Und das Zweite ist, dass natürlich verschiedene Stakeholder monetäre Ansprüche an das Unternehmen haben können. Wenn ich zum Beispiel Kapitalgeber bin, dann gebe ich Kapital und habe die Erwartung, dass ich wieder mehr zurückkriege, weil ich mit ins Risiko gegangen bin. Und das ist auch völlig okay so und völlig normal. Aber was das Schöne ist, dadurch, dass man diese Rechte des Eigentums auch auseinanderziehen kann, kann man sagen, die Rolle des Kapitalgebers ist nicht automatisch die, dass er Geld auf den Tisch legt und dafür Kontrolle kriegt, sondern er kriegt einen Renditeanspruch, der auch okay ist, der nach oben hin gedeckelt ist, der dem Risiko entspricht, aber er kriegt nicht automatisch die Kontrolle dafür. Und genau, ich glaube, das ist einfach ein super wichtiger Schritt, diese Ebenen des Eigentums auseinanderzuziehen. Und jetzt könnte man ja sagen, ist es nicht eigentlich super langweilig? Wir reden hier über eine andere Eigentums- oder Rechtsform. Was ist daran jetzt eigentlich so besonders? Und ich möchte da nochmal drauf eingehen, weil wenn ich das konsequent umsetze, diese zwei Prinzipien, und über egal welche Lösung jetzt, ob ich das mit einer Stiftungskonstruktion mache oder über dieses Veto-Anteilsmodell, was du eben schon angesprochen hast, wenn ich das konsequent umsetze, dann breche ich mit zwei sehr starken Prinzipien, wie heute Macht verteilt wird. Also wenn man heute sich anguckt, wie wird Macht im Unternehmen, also formelle Macht, die faktische, also das Stimmrecht an Unternehmen, wie wird das weitergegeben, nach welchem Mechanismus? Dann ist das oft so, dass heute diejenigen Macht bekommen, die das kaufen können. Also wenn du gerne Macht an Danone haben möchtest oder an Unilever, dann kaufst du dir Anteile und kannst mitbestimmen. Und der andere Weg ist der Weg der Spermienlotterie quasi. Also wo derjenige, der in die richtige Familie geboren wird, plötzlich Macht über ein Unternehmen kriegt. Und was jetzt dieses Konstrukt des Verantwortungseigentums tut, ist, diesen zwei Prinzipien ein weiteres Prinzip neben anzustellen und zu sagen, wenn man dieses konsequent umsetzt, dann heißt das automatisch, dass diejenigen Macht übernehmen, die geeignetsten sind und die werteverwandt sind, also die im Sozialsystem sich als die herausstellen, die nächsten passenden Treuhänder sind für die Unternehmensidee. Und das ist schon ein sehr, das ist für mich der Punkt, wo es eigentlich, wo das der Akupunkturpunkt, über den wir reden, weil es tatsächlich dann darum geht, wer kriegt warum Macht im Unternehmen. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage Unternehmensentwicklung, Unternehmenskultur, Organisationsentwicklung. Wenn ich eine Organisation habe und sage, ich will dafür sorgen, dass die Fähigsten die sind, die in die Verantwortung gehen und die Entscheidungen treffen, dann ist eine Eigentumsstruktur, die in sich schon sichergestellt hat, dass die Verantwortung im Unternehmen bleibt, nicht käuflich ist, und vor allen Dingen danach sucht, dass die Fähigsten die nächsten die Stimmrechte übernehmen. Es ist einfach eine gute Basis, glaube ich, auf der viel entstehen kann. Nicht automatisch, aber es bietet eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
Ja, das ist natürlich super spannend, weil wir in der Organisationsentwicklung ja auch so gerade in Soziokratie und Holokratie von Rollen sprechen, und dann gucken wir, wenn wir die Rollen besetzen, gucken wir nicht nach, okay, wer ist am längsten hier im Unternehmen, und dann kriegst du dann die Managerposition oder also ja. Mal fernab dessen, dass wahrscheinlich in einer Neuausrichtung nicht am Ende steht Manager oder so. Aber auch dann würde man eben gucken, okay, was ist eigentlich die Aufgabe dieser Rolle und welche Verantwortlichkeiten hat das und welche Person könnte die Rolle am bestmöglichsten ausfüllen? Richtig, also sozusagen, wen haben wir hier oder brauchen wir jemand Neuen, weil wir haben die Fähigkeiten einfach nicht, ne? Also sozusagen, hey, wir brauchen Marketing und hey, aktuell sind wir nur BeraterInnen und okay, alles klar, wir brauchen jemanden, der Know-how hat, große Könnerschaft in Sachen Marketing, Social Media oder so, als Beispiel. Ja. Und ja. Dieses Prinzip wendet ihr sozusagen an an dem Punkt, wo eigentlich die Wurzeln eines Unternehmens sind, also worauf dann der ganze Baum steht, ja, wenn man so korrekt. Organisation jetzt ja. mal als Baum denken würde. Ja. Und richtig. Vorhin, als ich dich sozusagen zusammenfassen wollte, habe ich ja gesagt, einmal es ist dann treuhänderisch gesichert, da können wir gleich nochmal gucken, wie das dann umgesetzt wird. Und andererseits dieses Thema, die Nutzung des Gewinns, der geht in das Unternehmen selbst wieder rein. Ja. Ich hatte das bisher, also so vor auch schon wieder 10 Jahren oder so, habe ich Social Business, diese Idee von Mohamed Yunus und so kennengelernt. Und da ist es ein Prinzip schon dabei gewesen, also genau dieses. Also man reinvestiert Gewinne, damit der Sinn und Zweck, und bei Social Business ist sozusagen die Idee, dass man ein gesellschaftliches Problem lösen will und mit einem Produkt oder mit einer Dienstleistung angeht. Und durch dieses Reinvestieren des Gewinns verstärkt man natürlich den Lösungsraum, den man aufmacht, wenn man schon eine Lösung im Kleinen hat. Ne? Mohamed Yunus hat immer gesagt, wenn du jemandem helfen kannst, wenn du einer Person helfen kannst, die ein starkes Problem hat, dann kannst du vielleicht auch 10 helfen, dann kannst du vielleicht auch später 100 helfen, wenn du sozusagen in Iteration gehst. Ja. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass ihr das jetzt sozusagen da an der Stelle anwendet.
Ja. Ja, ich möchte da das nochmal zum Anlass nehmen, zu sagen, ist, dass die Grundideen, über die wir da sprechen, wirklich keine neuen sind. Das ist jetzt nicht, also diese Vorstellung, dass ein Unternehmen vor allen Dingen mal die Aufgabe hat, einen Mehrwert zu erzeugen, den Kunden dann brauchen und also vor allen Dingen den Auftrag haben, einer Unternehmensidee zu dienen. Die ist nicht neu, die ist nicht crazy, sondern das ist die Entstehungsgeschichte von Unternehmen. Also wenn wir zum Beispiel zurückgehen, ganz ins frühe Rom, als die ersten Unternehmen entstanden sind, ging es darum, Probleme zu lösen. Und die hatten einen ganz klaren Auftrag. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass damals der Auftrag sozusagen vom Kaiser abgesegnet wurde und nur das getan wurde und als sinnhaft empfunden wurde, was der tut. Ich glaube, es ist sehr gut, dass das sehr viel liberaler geworden ist. Aber sozusagen vom Grundimpuls her zu sagen, ein Unternehmen ist etwas, was existiert, um eine Idee ins Leben zu bringen und einen Mehrwert zu schaffen oder ein Problem zu lösen. Das ist nicht so crazy. Und ich hatte ja gerade eben die Vorväter, so wie Ernst Abbe von Carl Zeiss und Robert Bosch und weiß ich nicht, wen man noch alles dazu nennen kann. Das ist alles, also sozusagen die Kernidee, dass die Wirtschaft dafür existiert, diesen Mehrwert zu erzeugen und dass Profite dafür Mittel zum Zweck sind und super wichtig. Das fände ich ganz schön, wenn wir uns da nicht sozusagen in die Ecke schieben lassen und sagen, das ist jetzt die neue crazy Idee, sondern eher die Frage stellen, warum ist das so, also warum muss man dafür so hart diskutieren?
Ja. Mhm. Ja, aber das ist doch ein guter Punkt, dass du nochmal sagen kannst, was habt ihr denn jetzt für Lösungen entwickelt? Und vielleicht gehst du nochmal ein bisschen tiefer ein, was ist dieses Evergreen Capital und was ist dieses 1% dieser Ansatz? Und also einfach mal so, wie kann man eigentlich mit euch arbeiten?
Indem man uns eine E-Mail schreibt und sagt, hey, ich finde das super spannend, was ihr macht, könnt ihr mir helfen? Nein, was genau, also was tun wir? Ich gehe zurück zu der Problemanalyse, die ich vorhin gemacht habe, zu sagen, warum gibt es eigentlich nicht mehr solcher Unternehmen? Und ich habe drei Problemfelder aufgemacht. Das eine, es gibt nicht genug Wissen, Forschung und Bildung zu diesem Thema. In dem Bereich haben wir eine gemeinnützige Organisation gegründet, die inzwischen sogar weltweit, also auch in Lateinamerika und in den USA und in Europa, Deutschland, sich dafür einsetzt, dass mehr Forschung, Bildung und Wissensarbeit und Fieldbuilding könnte man das nennen, rund um diese Idee passiert, ohne jetzt zu sagen, wir haben es alles komplett gecheckt und wir erkennen jetzt mal der Welt, wie es funktioniert. Nein, einfach Räume aufzumachen, wo Bildung, Forschung und Austausch zu diesem Thema passieren kann. Das ist die eine Aktivität, die super wichtig ist und die, wo wir oft erleben, dass Unternehmer auch sagen, hey, ich habe euer Buch gelesen oder ich war auf einer Veranstaltung und ich hatte vorher so die Idee, was ich machen will, aber durch die Auseinandersetzung mit den Materialien habe ich eine Sprache gekriegt dafür, dass ich das besser in Worte fassen kann, was ich machen will und verstanden, was das eigentlich mit Eigentum zu tun hat. Und das ist natürlich ein schönes Feedback, wo genau wir für arbeiten, dass das möglich wird. So, wir im zweiten Bereich ist es so, okay, jetzt habe ich verstanden, diese Unternehmensform, diese Eigentumsform und wir können dich ja selber mal nehmen und sagen, du hast das gesehen, du hast die Idee, dich irgendwie selbstständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen und es resoniert total mit dir und du sagst, ich möchte ein Unternehmen gründen, was genau diese zwei Prinzipien in sich hat. Und das wäre ja cool, aber wie mache ich denn das jetzt? Weil am coolsten wäre ja eigentlich, wenn du einfach genauso wie du eine GmbH gründest, sagen könntest, du gehst zu einem Juristen und der schreibt dir eine Satzung und dann gehst du zum Notar und gründest eine GmbH in Verantwortungseigentum. Das wäre eigentlich das, wie es am coolsten wäre. Das geht aber leider nicht, weil es nicht eine offizielle Rechtsform gibt für diese Art des Eigentums. Und deswegen braucht es Lösungen, das umzusetzen, bis es hoffentlich irgendwann eine offizielle Rechtsform gibt. So, wie kann so eine Lösung aussehen? Darauf gehe ich kurz ein, weil das eines der Dinge ist, die wir dann eben auch anbieten. Du kannst ja heute auch schon, wenn du eine GmbH gründest, relativ easy einfach in diese GmbH-Satzung die Prinzipien, von denen ich gesprochen habe, reinschreiben. Du kannst sagen, Gewinne bleiben im Unternehmen, sind Mittel zum Zweck. Und Stimmrechte können hier nur Menschen haben, die auch aktiv sind. und die können nicht gekauft werden. Also das Unternehmen ist in dem Sinne, also der Steuerrat des Unternehmens ist in dem Sinne unverkäuflich. Das kannst du ganz, ich schicke dir gerne eine Satzung zu, wo das so reinformuliert ist. Das Einzige, was das eigentlich das Problem ist, ist, du kannst das ja jederzeit auch wieder rausschreiben. Also du, wenn du eine Woche schlecht geschlafen hast und irgendwie das Gefühl hast, ich möchte irgendwie das jetzt doch alles verkaufen, dann kannst du das jederzeit einfach wieder rausstreichen. Gehst zum Notar, machst eine Satzungsänderung und zack, sind die Prinzipien wieder draußen. Und die Unternehmer, mit denen, die Unternehmerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wollen ja genau da sagen, nee, ich will gar nicht das wieder ändern können. Ich will, dass das ewig ist. So, und dafür brauchen wir jetzt einen kleinen Trick. Wie machen wir das? Wir machen das, indem wir von den Stimmrechten deiner GmbH gibst du 1% an die Purpose-Stiftung. Und du sagst, die Prinzipien in der Satzung, die verantwortungseigentumsrelevant sind, die können nur geändert werden, wenn es 100% Zustimmung gibt von allen. Und die Purpose-Stiftung hat eigentlich nichts zu sagen, aber sie hat 1% Stimmrecht auf diese Prinzipien. Und immer dann, wenn du sie ändern willst, hat die Stiftung eine richtig tolle Aufgabe, nämlich Nein zu sagen. Und die Stiftung wiederum wird kontrolliert von einem Unternehmerrat, der aus denen besteht, die den Service auch nutzen. Kann ich länger darauf eingehen, aber in der Konsequenz heißt das, wir schaffen sozusagen einen Durchstich in geltendes Recht, wo wir dir sehr einfach ermöglichen, über diese GmbH-Konstruktion Verantwortungseigentum umzusetzen, ohne dass du selber groß Stiftungen gründen musst und so weiter. Ich muss dazu sagen, das ist so ein bisschen hacky. Es wäre viel schöner, wenn es dafür ganz einfach wenn es einfach eine offizielle Lösung dafür gäbe, die man machen könnte. Bis dahin, bis es sowas gibt, ist es, soweit wir wissen, die einfachste und beste Lösung, die man machen kann, die jetzt auch schon sehr, sehr viele Unternehmerinnen gemacht haben und die wirklich gut funktioniert. Aber es ist immer noch, das sollte nicht sozusagen, es wäre viel einfacher, wenn es dafür eine offizielle Rechtsform gibt. So. Und das ist aber wichtig. Es geht bei Verantwortungseigentum nicht darum, diese Golden Share Lösung der Purpose Stiftung zu nutzen. Das ist ein Angebot, wie man das machen kann. Es gibt auch viele, viele andere Wege. Stiftungskonstruktion. In Amerika kann man das mit einem Trust, mit einer Trust-Version machen und viele, viele andere Möglichkeiten. Uns geht es nicht um die Golden Share Lösung. Uns geht es darum, Wege zu finden, es einfach zu ermöglichen für die UnternehmerInnen, die es gerne machen wollen. Genau. Das heißt, das ist ein wesentlicher Teil dessen, was wir anbieten, dass wir das ermöglichen. Und in dem Bereich, wenn das jemand machen will, bieten wir genauso auch Beratung und Begleitung an. Es ist schon oft ein sehr intensiver Prozess, sich mit Eigentum auseinanderzusetzen. Das löst interne Prozesse aus, das sind sehr persönliche Fragen. Da gehen so Dinge auf wie, hey, kann ich dann immer noch dafür sorgen, dass ich eine gute Alterssicherung habe? Kann ich mir ein gutes Gehalt auszahlen? Wie gehe ich eigentlich mit den Investitionen um, die ich ganz am Anfang in das Unternehmen als Gründer gesteckt habe? Und das sind alles Fragen, die sehr gut beantwortbar sind und für die es schöne Lösungen gibt. Aber da brauchst du dann eben neben dem, was wir alles so veröffentlichen und beforschen, immer mal wieder auch Beratung. Unser Ziel ist es da, so gut es geht, Dinge zu veröffentlichen, dass es uns eigentlich nicht braucht. Aber es ist dann schon doch nochmal was anderes, wenn dich jemand in diesem Prozess auch begleitet und dir Inspiration gibt und Lösungen gemeinsam erarbeitet. So, und dann komme ich zu dem dritten Teil. Also ich wiederhole nochmal, es fehlt Wissen, es fehlen einfache Lösungen und Begleitung. Und im dritten Bereich haben wir gemerkt, krass, Du zum Beispiel, du hast jetzt davon gehört, du hast gemerkt, ich will das machen, du hast die GmbH gegründet in Verantwortungseigentum und dann brauchst du jetzt auch noch, dass du, hey, ich brauche ja passendes Kapital, vielleicht am Anfang Risikokapital oder Wachstumskapital. Und da haben wir gemerkt, wir wollen dazu beitragen, dass es davon mehr gibt und haben zwei Organisationen gegründet, die sich genau darauf spezialisieren. Das eine ist Purpose Ventures und Purpose Ventures macht Investments in Finanzierung von Unternehmen in Verantwortungseigentum, von Startups in Verantwortungseigentum und beschäftigt sich damit, wie kann man jetzt eine Finanzierungsstruktur machen, die zwar das Risiko abbildet, aber die es immer noch sicherstellt, dass es in Verantwortungseigentum ist und wo jetzt nicht plötzlich wo alles auf einen Exit ausgerichtet ist, also einen Unternehmensverkauf, wo es aber für den Investor immer noch einen Exit gibt, nämlich wo er strukturiert aus dem Unternehmen auch wieder rausgeht und seinen Teil der Rendite bekommt. Und das das machen wir jetzt seit 3 Jahren, das funktioniert sehr, sehr gut. Und wir wollen ja jetzt nicht irgendwie, dass Purpose Ventures immer größer und größer wird, sondern das, worum es eigentlich geht, ist, dass immer mehr Investoren merken, ach krass, das ist eine gute Art, so zu investieren. Da kann ich sicher gehen, es geht um die Unternehmensidee, ich kriege trotzdem noch meine Rendite. Und das ist einfach wir merken zunehmend für viele Investoren auch um uns herum, ist das eine gute Option, wenn sie sicherstellen wollen, dass es da um eine nachhaltige, langfristige Unternehmung geht. Und genau, das ist Purpose Ventures. Das Gleiche oder was Ähnliches machen wir mit Purpose Evergreen Capital, was ein sogenannter Evergreen-Fonds ist, der das Gleiche wie Ventures macht, aber in einer viel späteren Phase. Also wenn das Unternehmen schon profitabel ist und Wachstumsfinanzierungen braucht oder wenn jetzt zum Beispiel der Gründer und Eigentümer das Unternehmen verlässt und in Rente geht, dann braucht es manchmal so Überbrückungsfinanzierungen und die ermöglicht Purpose Evergreen Capital und auf die gleiche Art und Weise. Wir beide diese Organisationen investieren, ohne Stimmrechte und Kontrolle zu übernehmen und mit einem strukturierten Exit sozusagen, also mit der Möglichkeit, zwar eine Rendite mitzukriegen, aber wo klar ist, es kommt aus dem Geschäftsmodell, aus dem funktionierenden Geschäftsmodell und nicht auf Basis eines zukünftigen Unternehmensverkaufs. Das war mein Ritt Schön. Durch das, was Purpose alles so macht. Die letzte Erwähnung sei mir auch noch erlaubt. Parallel machen wir gerade auch diese Field-Building-Arbeit, machen wir international. Also wir haben Kollegen in Lateinamerika und wir haben Kollegen in den USA, die eben das Gleiche, was wir hier in Deutschland machen, dort machen, weil es schon wichtig ist, dass sozusagen der Zugang zu diesem Thema, der ist ja sehr kulturspezifisch. Also worum geht es jetzt am meisten in Deutschland, worum geht es in Lateinamerika? Das ist jetzt nichts, was man irgendwie standardisieren kann und das dann einfach nur replizieren und nochmal machen kann. Das ist sehr, sehr kulturspezifisch. Und ja, das machen wir inzwischen mit etwa 25 super coolen, lieben Kolleginnen. Das machen wir.
Also könnte man sagen, es sind nicht drei, sondern doch fünf. Nein, aber also
fünf Aktivitäten für drei Problemfelder.
Genau, richtig, ja. So, ja. Schön. Also was mir bei dem ganzen Ansatz auffällt, also ihr seid ja so roundabout 2015, glaube ich, so ungefähr gestartet. Ne? Und lustigerweise irgendwie habe ich das Gefühl, in meinem Umfeld bin ich da immer ganz nah irgendwie dabei gewesen. Also angefangen mit Alexander Schwedeler, der am Anfang irgendwie so irgendwie mit im Board oder im Supervisor Board oder so war, der Triodos Bank hier in Deutschland mitgegründet hat und Armin Steuernagel, den ich aus der Szene so aus meinem Bachelor, so Alanus Hochschule und sowas kenne, dann ging es weiter mit den Unternehmen, die gestartet sind, bei Neue Narrative, das sind meine ehemaligen Kollegen, hatten wir auch hier schon im Podcast.
Ja, cool. Wer war da
und, von denen? Lena war schon, Sebastian kommt noch. Und mit Sebastian wollte ich auch mal, also es ist ja sozusagen ein Teil davon, da wollen wir auch mal drauf gucken. Und genau, Soul Bottles habe ich kennengelernt und Unternehmen Mitte. Und also jetzt mittlerweile habt ihr irgendwie 100 Unternehmen von Ecosia, ShareTribe, Einhorn, Waschbär, Waldorf Shop. Da hatten wir auch den Jonas hier im Podcast zum Thema Berufsbiografie und so weiter, Impact Hub. Und ich war bei einem Event in Berlin dabei, das hieß Unfuck the Economy. Also muss ich jetzt nicht auf Deutsch übersetzen, aber das Event war pickepacke voll. Es war ein riesiger Saal, ein Theater oder ich glaube ein Theater ist es, ne?
Ein Kino, Kinoraum war
das. Ein Kino, ja. Und gleichzeitig werdet ihr in allen möglichen Zeitungen, also überall werdet ihr interviewt und hattet sogar Treffen mit Peter Altmaier zu dieser neuen Rechtsform und so weiter. Also seid ihr schon am Höhepunkt angekommen oder kommt da noch mehr?
Schwierige Frage, wer an welchem Höhepunkt angekommen ist. Also ich möchte erstmal dazu sagen, dass die gerade auch diese politische Arbeit, die macht ja nicht die Purpose-Stiftung, sondern das macht die Stiftung Verantwortungseigentum, mit der wir natürlich nah verbunden sind, aber die vor allen Dingen sich dafür einsetzt, wie kann man eigentlich politische Lösungen für das machen, was so ein bisschen die Crazy Purpose-Stiftung und Purpose Ventures und all das, was wir da so machen, eben mit irgendwie so ein bisschen hacky Lösungen mit dem Golden Chair etc., was wir da ermöglichen, wie kann man das auch einfach leicht ermöglichen durch politische Lösungen. Und Das machen die Kollegen von der Stiftung Verantwortungseigentum. Wenn du jetzt aber fragst, sind wir auf dem Höhepunkt angekommen, dann ist ja die Frage, okay, was ist... Also ich freue mich erstmal extrem darüber, dass der Dialog darum, wie gesunde, potenzialentfaltende Eigentumsstrukturen aussehen können und wie man die finanzieren kann. Und so ist ein lebendiger Dialog geworden. Und das finde ich einen wahnsinnigen Schritt, zu sagen, wir ringen gemeinsam um gute Lösungen und wir probieren einfach das Feld des Möglichen zu erweitern. Es geht ja gar nicht darum, das ist wichtig, glaube ich, dass jemand sagt, alle Unternehmen müssen jetzt Unternehmen in Verantwortungseigentum sein und dann sind das irgendwie die passenden oder die richtigen Unternehmen. Oder sowas zu sagen wie, hey, nur die Unternehmen in Verantwortungseigentum sind die, die sich verantwortlich verhalten. Das sozusagen ist ein beliebtes Missverständnis, was so aufgeht. Darum geht es gar nicht. Aber worum es schon geht, ist, ich würde mir wünschen, dass es genauso einfach ist, ein Unternehmen in Verantwortungseigentum zu gründen, wie es ist, für dich eine GmbH zu gründen. Mindestens, also genauso einfach. Man könnte darüber streiten, dass auch das Gründen der GmbH noch einfacher werden könnte, aber es sollte einfach gleich einfach sein, weil wenn das möglich ist, dann kann ja sozusagen die Vielfalt der UnternehmerInnen kann für sich überlegen, was sind die passenden Formen für sie, und es kann ein faires Streiten und ein fairer Wettkampf um die passendsten Lösungen passieren. Und dafür würde ich extrem werben, dass einfach der Blumenstrauß der Möglichkeiten oder das, was auf der Speisekarte der Möglichkeiten zur Verfügung steht, dass da diese Option des Verantwortungseigentums einfach fehlt und einfacher werden muss. Das finde ich einfach einen kompetitiven Nachteil, der nicht nachvollziehbar ist, dass wenn ich heute ein Unternehmen gründen möchte, wo ich sage, da ist das Vermögen gebunden und es sichergestellt ist, dass das Steuerrad nicht verkaufbar ist, warum kann das denn schwerer sein, das zu gründen, als ein Unternehmen, wo ich sage, das ist Vermögenseigentum. Das finde ich nicht passend. Ich sollte genauso einfach das mit diesem Eigentum machen können, wie auch was anderes. Deswegen sage ich, nein, wir sind auf gar keinen Fall auf irgendeinem Höhepunkt oder wir sind nicht da, wo das Thema hin möchte, weil es immer noch schwerer ist, das zu tun und weil die Pioniere dessen, die du ja auch eben genannt hast, von Einhorn über Ecosia, Soul Bottles, Neue Narrative etc., es war für die immer noch schwieriger, das zu tun. Die mussten sich damit immer noch unverhältnismäßig schwer auseinandersetzen, auch wenn wir alles Menschenmögliche tun, um es einfacher zu machen. Insofern sind wir da, glaube ich, nicht auf irgendeinem Höhepunkt. Wir sind es auch nicht, wenn wir uns die Diversität so weltweit angucken, dann gibt es verschiedenste Jurisdikationen, wo die Lösungen, die wir heute in Deutschland haben, auch gar nicht funktionieren. Und ich habe eher den Eindruck, wir stehen an einem Punkt, wo diese Frage des Sinns eigentlich eine ist, die gerade so richtig aufgeht. Also die Frage, wofür arbeiten Menschen? Was geht auch an Möglichkeiten durch das, wo wir heute sind, als Gesellschaft und Wirtschaft und Digitalisierung etc.? Was geht da gerade so richtig auf? Ich glaube, dass dieser Dialog geht los. Ich weiß jetzt nicht, ob Purpose deswegen an seinem Höhepunkt oder nicht Höhepunkt ist, aber als Diskurs rund um sinnhaftes Wirtschaften und Selbstbestimmung sind wir eher an einem Punkt, wo wir so richtig loslegen können und wo, glaube ich, ganz, ganz viele Aufgaben noch warten. Ob die jetzt von Purpose beantwortet werden oder nicht, so weit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen oder das sagen. Ja. Und ich merke schon, wir haben noch ordentlich, ordentlich zu tun, auch wenn ich sehr dankbar bin für das, wo wir heute sind.
Ja, schön. Also was mir auch auffällt, ist, dass ihr nicht nur, sagen wir mal, ein hehres Ziel habt und euch Gedanken macht, okay, wie sollen eigentlich in 20, 30, 50 Jahren oder 100 Jahren sogar, wie soll da eigentlich mit Eigentum in Unternehmen umgegangen werden, sondern ihr habt ja sicherlich auch einen hohen Anspruch an euch selbst. Wie arbeitet ihr zusammen? Wie arbeitet ihr sinnstiftend zusammen? Und das ist wahrscheinlich genauso, muss auch dauernd angepasst werden und exploriert werden. Wie geht das eigentlich und wie geht es noch besser? Natürlich hast du jetzt sicherlich auch viel Erfahrung in dem Bereich, aber vielleicht gerade, wo wir jetzt so Richtung Ende tendieren des Gesprächs, also magst du nochmal berichten, was läuft irgendwie bei euch anders, in Anführungszeichen? Oder läuft da überhaupt was anders?
Also manchmal bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ob ich der Richtige bin zu beantworten, was bei uns anders läuft, weil ich es jetzt schon so lange oder länger ja selber mache und dann ist es manchmal schwer zu entscheiden, ist das jetzt anders oder ist das genauso, wie es alle anderen auch machen. Deswegen hätte ich die Frage am liebsten an vielleicht Kolleginnen von mir weitergegeben, die jetzt zwischen vielleicht auch wieder woanders sind oder die aus anderen Kontexten zu uns kommen. Aber ich denke schon, dass wir einen hohen Anspruch an uns selber haben, aber auch, ich habe ja eben probiert zu erklären, was wir alles so gleichzeitig machen, ne? Also wir arbeiten in einem wahnsinnig komplexen und sich schnell verändernden Umfeld, wo wir eigentlich von Monat zu Monat, von Quartal zu Quartal nach guten Lösungen ringen und uns immer wieder fragen, wie müssen wir oder wie wollen wir uns jetzt als Purpose weiterentwickeln, um unseren Beitrag zu leisten zu diesem Problemfeld, was ich da eben dir probiert habe zu erklären. Und ich glaube schon, dass es ein sehr hoher Anspruch von uns ist, uns immer wieder selbst zu hinterfragen, zu fragen, wo braucht es uns eigentlich noch, wo sind Angebote, die wir machen, auch wo können wir sie überflüssig machen, dadurch, dass wir was anderes machen, wo braucht es uns jetzt am meisten? Und das ist schon da haben wir einen sehr hohen Anspruch an uns und das machen wir, diese Reflexion machen wir sehr, 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 sehr häufig. Und dadurch, dass wir in manchen Bereichen ja aber selber auch noch in so einem Startup-Modus sind und sagen, wir begeben uns da rein, verändert sich das eben wahnsinnig schnell. Was ich glaube nicht, dass wir, du hast eben meinen Anspruch oder meine Erfahrung auch angesprochen. Ich glaube, in ganz vielen Bereichen sind wir auch eine sehr, also wir sind ja eher so eine Gruppe von Organisationen und die innerhalb, also die miteinander agieren. Und das ist schon eine komplexe Aufgabe, da immer wieder die richtigen Lösungen oder die passenden Lösungen zu finden. Und da sind wir sicherlich, sind wir noch auf einer Reise, wo wir vieles, vieles auch viel besser strukturierter machen können. Was sich bei uns, denke ich, durchzieht, ist der ziemlich große Glaube daran, dass Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Sinnorientierung einfach ein wichtiges Thema sind. Das zieht sich von einzelnen Personen über Teams, über Organisationen und dann wieder auch über unser ganzen, das, was wir tun, zieht sich das einfach durch. Immer wieder die Frage, was sozusagen, was kannst du beitragen? Wo willst du das beitragen? Und wo ist jetzt gerade deine beste Rolle im Kontext von Purpose? Und wenn sich das dann mal auch noch so schnell verändert, ist das natürlich etwas, was auch hier und da mal anstrengend ist, aber was schon eine uns prägende Dauerdialog ist. Immer wieder die Frage, wo kannst du dich am besten einbringen? Wo willst du dich einbringen? Und du, ich glaube, sonst machen wir sehr, sehr viele Dinge anders als jetzt so das Standardunternehmen. Da würde ich am liebsten meine Kolleginnen anrufen und fragen, wie schätzt ihr das ein? Und natürlich ist es bei uns so, dass wir selber in Verantwortungseigentum sind. Also ich weiß von einem Kollegen, der sagt, ich kann hier einfach sicher sein, dass meine Menschen und meine Menschenenergie, meine Arbeitskraft, das, was ich jeden Tag einbringe, das dient hier einer Idee, einer Sache, etwas, was ich glaube, wozu es wert ist, morgens aufzustehen. Und da kann ich hier eine relativ hohe Sicherheit haben und dass wir dann gemeinsam nach guten Lösungen ringen. Und das, denke ich, ist schon einen Unterschied. Und für das bin ich selber auch extrem dankbar, das so machen zu können.
Wenn jetzt jemand, sagen wir mal, in einem Team Mitarbeitender ist oder Führungskraft in einem Team, vielleicht tatsächlich Geschäftsführender, Gründer, was sind so du hast jetzt schon viel gesagt, was man machen könnte, was sind so die Baby-Steps, die man gehen könnte, wenn man in die Richtung mal was ausprobieren möchte?
Ja, es ist relativ schwierig, mal auszuprobieren, Eigentum anders zu denken. Das ist schon so, das ist jetzt nicht so wie wir möchten mal ausprobieren, einen coolen, agilen Prozess zu machen. Oder wir wollen mal ausprobieren, wie das ist, wenn wir auf eine andere Art Entscheidungen treffen oder so. Das ist ja was sehr iterativ dann auch immer wieder getestet werden kann. Ich denke, die Auseinandersetzung mit Eigentum ist eigentlich kein Babystop, sondern ist eigentlich eine Frage, die sich dann ganz schnell nach innen richtet, nämlich zu der, wo wir angefangen haben. Nämlich, was ist ein Unternehmen für mich? In was für einem Unternehmen möchte ich gerne arbeiten? Und was bedeutet das für mich selber? Und da wird es schon sehr schnell, sehr tief dann dabei. Und das ist vielleicht auch die Schönheit dessen, dass das eine Frage ist, wo man sich erstmal denkt, das ist irgendwie so eine Eigentumsform. Und dann merkt man ganz schnell, nee, das ist eine Frage, die jeden von uns angeht, weil jeder von uns sich ja die Frage stellt, als Kunde, als Mitarbeiter, als Gründer, als Nachfolger, als Treuhänder, als Geschäftspartner, was für eine Art von Unternehmen ist das und finde ich das sozusagen passend für mich? Das ist eine Frage, die uns alle angeht, weil wir alle bewegen uns jeden Tag viele, viele Stunden in dem Umfeld von Unternehmen. Das ist einfach für uns und als Individuen und uns als Gesellschaft so wahnsinnig wichtig. Und deswegen finde ich, das, was jeder machen kann, ist, sich diese Frage zu stellen. Egal, wer sie dann beantwortet. Ich glaube, da gibt es keine richtige Antwort. Aber das für sich mal zu bewegen, kann ich von Mitarbeiter bis Geschäftsführer und Eigentümer definitiv machen. Und wenn ich dafür Inspiration brauche, dann gerne auf unsere Seite gehen.
Ja, ich stelle mir gerade vor, wie wir uns im Supermarkt treffen und irgendwie einen Joghurt holen oder so in der Milchtheke und wir nicht nur drauf gucken, okay, ist das jetzt, was ist da drinne, woher kommt es, also sozusagen was wie haben die Tiere gelebt und ist das jetzt Bio oder nicht oder irgendwas anderes, sondern auch noch sozusagen kurz vielleicht die den Hinweis bekommen, wie ist eigentlich das Eigentum strukturiert und wie gehen die mit Gewinnen um? Wäre natürlich super spannend, das in Zukunft so einfach wie möglich zu sehen, wenn ich irgendwo eine Kaufentscheidung treffe. Oder in den Supermarkt gehe, wo ich weiß, ich kaufe da nur anders, also von Unternehmen, die damit schon anders umgehen. Also,
du meinst ein Supermarkt von Unternehmen mit Verantwortungseigentum.
Ja, genau.
Ja, ist die Frage, also genau, es ist ja immer wieder was auch diskutiert wird und ich gehe die Frage mal zurück, würde dich das, also dich als Kunde, interessiert dich das, ob das so ein Unternehmen ist, was auf die eine oder die andere Art und Weise mit Kontrolle und mit Gewinnen umgeht?
Ja, also ich glaube, ich bin einer der ersten gewesen, der überhaupt Ecosia genutzt hat und ich bin großer Fan von diesen Ansätzen. Also ich glaube, was mir helfen würde, wäre tatsächlich eine Transparenz und mich interessiert dann immer der Moment, wo es eine ganze Industrie bewegt. Also ich kenne das tatsächlich schon aus diesem B Corp Zertifizierungsprozess, so wo es so, das ist so eine wo man am Ende Unternehmen hat, die gewissen Prinzipien folgen und an gewissen Stellen im Unternehmen auch Sachen verändert haben, um nachhaltiger oder alternativer sozusagen zu wirtschaften. Und da ist auch die Frage schon drinne mit Eigentum. Also wo ist das Eigentum? Das ist eine Frage da drinne in diesem Fragenkatalog. Und da ich ja The Dive in diesem Prozess begleitet habe und die mittlerweile ein B-Corp-Unternehmen sind. Und tatsächlich passiert das mir manchmal, dass ich merke, oh, auf der Packung hinten drauf steht, ey, das ist ein B-Corp-Unternehmen hier und ich denke so, huch, das ist, also es ist noch ganz am Anfang und das sieht man, glaube ich, noch sehr selten, aber es gibt's. Genauso aus der Gemeinwohlökonomie wird die Frage gestellt, okay, wenn wir hier verschiedene Werte haben, wie wir Wirtschaft anders denken wollen, dann ist auch das Thema, wie gehen wir mit Geld und wie gehen wir mit Eigentum um, eine Frage. Und das heißt, gemeinwohlorientierte Unternehmen haben da schon eine Antwort oder haben sich vielleicht schon mal damit auseinandergesetzt.
Oder sie haben eben keine Antwort. Oder sie haben eben keine Antwort. Ne?
Oder also, sie haben,
da jetzt mal direkt
genau, oder sie haben
weil, nur weil, also weil das in einem Fragebogen bei Gemeinwohl oder bei B Corp auftaucht, haben sie sich vielleicht mal damit auseinandergesetzt. Aber das verändert eigentlich sozusagen, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf dein Bild des Baumes und den Boden, auf dem er wächst, da ist sozusagen noch nicht automatisch der Boden verändert, auf dem es wachsen kann. Aber es ist zumindest eine Auseinandersetzung damit passiert. Ne?
Genau, das Spannende ist halt, dass man bei beiden sehen würde, wie viele Punkte oder wo stehen die in diesem Bereich. Mhm. Also es würde jetzt bedeuten, ich könnte sehen, VD ist, glaube ich, ein Beispiel, die sind super nachhaltig engagiert und trotzdem sind die Eigentumsstrukturen einfach noch nicht verändert. Also es liegt einfach bei der Tochter des Gründers. Also das ist vererbt und tatsächlich füllt die ihre Rolle auch ganz gut aus und kriegt mittlerweile Preise dafür. Aber es ist sozusagen, die Struktur ist noch nicht verändert, ja.
Ja, das ist übrigens auch ein spannender Punkt, weil ich ja vorhin über diese Vererbung gesprochen habe. Es ist durchaus so, dass in dem Konstrukt des Verantwortungseigentums wir das auch immer wieder erleben, dass tatsächlich es ist möglich, dass die Erben oder diejenigen, die in dieser Familie geboren werden, trotzdem sich als diejenigen entwickeln, die passendsten sind, das weiterzuführen. Es ist nur so, dass der Automatismus geändert wird. Also die können, aber die sind es nicht automatisch, die Menschen, die aus diesen Familien kommen. Finde ich nochmal ganz wichtig, dass das auch nicht sagt, dass nicht oft oder manchmal auch genau die passenden Nachfolger dann eben aus diesen Hintergründen kommen. Aber ja, du hast recht, ich finde die Frage nach sozusagen Gemeinwohl eine spannende, sozusagen, weil das Eigentumskonstrukt ja erstmal es schafft den Boden, was dann darauf wächst und was davon jetzt richtig ist und was nicht, ist erstmal sehr, sehr offen. Ich glaube, es gibt eine gute Grundlage, um passende Entscheidungen zu treffen. Aber ob ein Purpose-Unternehmen jetzt Glasflaschen herstellt oder nachhaltige Kondome oder was weiß ich nicht was. Das ist ja sozusagen, dafür gibt es keine, das ist nicht bewertet in dem Konstrukt, sondern das ist eher nur den Rahmen, der sichergestellt wird.
Ja. Ja, ich glaube schon, dass der, also zum Abschluss, so, wir kommen jetzt hier zum Ende, ich denke, der Anspruch und das Bewusstsein von Konsumierenden wird größer, zu wissen, was habe ich auch da in der Hand, was für Werte vertreten die eigentlich, ne? Also ich glaube, diese Frage wird immer relevanter und vielleicht ist auch dieser Ansatz oder die verschiedenen Ansätze, die ihr entwickelt habt mit Purpose, eine Antwort darauf, eine Möglichkeit zu zeigen, also ganz konkret zu zeigen, das sind nicht nur unsere Werte, die wir an die Wand geschrieben haben, wie du es am Anfang gesagt hast, sondern wir leben das. Ne? Und das ist, glaube ich, der spannende Punkt, wo steht es nur an der Wand und wo ist es sozusagen umgesetzt und sichtbar und in den rechtlichen Strukturen erlebbar.
Ja, extrem wichtig finde ist, ich glaube, kein Unternehmen sollte das machen, um das kommunizieren zu können. Es ist schön, wenn man das kommunizieren kann, weil man das als passend empfindet, aber das sollte nicht quasi so ein extrinsischer Anreiz sein, in Verantwortungseigentum zu gehen, sondern und das erlebe ich auch bei den UnternehmerInnen, mit denen wir arbeiten, die machen das, weil das passende Rechtsgleich für sie ist. Das entspricht ihrer Vorstellung von Unternehmertum und dem, was sie aufbauen wollen. Und das ist in sich passend für sie. Das ist nicht, es hat dann auch noch die Effekte, dass das Kunden gut finden, dass das Partner gut finden, dass das Mitarbeiter extrem gut finden und gerne in solchen Kontexten arbeiten. Aber mir ist immer wichtig zu sagen, es braucht eine Kohärenz von dem, was der Unternehmer oder die Unternehmerin will. Darum geht's, dass es dazu passend ist. Oder die Gruppe von Menschen, die zusammen ein Unternehmen gründet, um es jetzt mal von dem einen großen UnternehmerInnen wegzunehmen.
Ja, cool. Ja. Das ist so ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für eure Arbeit, euer Engagement in diesem Bereich, mehr Licht in den dunklen Tunnel zu bringen, könnte man sagen. Oder vielleicht zu helfen, dass wir aus dem Tunnel rauskommen und Licht sehen. Es ist auf jeden Fall sehr inspirierend, aus der Ferne zu beobachten, wie ihr vorangeht. Und ich bin sicher, wir hören uns an der einen oder anderen Stelle noch.
Ja, danke. Schön, dass ich hier sein durfte.
Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast@kurswechsel.jetzt.